Freude, die Rosalie!
Frauen leben Freiheit!
Frauen leben Freiheit!
Frauen leben Freiheit!
Frauen leben Freiheit!
Nieder mit der Islamischen Republik!
Nieder mit der Islamischen Republik!
Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hier ist das Politopia-Magazin für euch wie jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Und auch heute ausnahmsweise zwar mit Frankfurterinnen, Menschen, die hier leben, aber mit einem internationalen Thema. Das Thema ist Proteste in Iran, beziehungsweise auch das Frauenleben in Iran. Und zu diesem Thema, zu diesem sehr schweren Thematik begrüße ich hier zwei Frauen, die in Frankfurt hier leben. Einmal Mina und einmal Mariam. Hallo, seid gegrüßt.
Danke.
Hi. Hallo, danke.
Ja, danke euch, dass ihr Zeit gefunden habt, hier mit mir zu sprechen. Und ja, ich hatte auch tatsächlich so das Gefühl, das ist ein sehr emotionales Thema, wenn ich mit Menschen spreche, die selbst aus Iran kommen, beziehungsweise auch hier jetzt in Frieden leben. Mhm. Und, ich beginne tatsächlich erstmal ja mit einer Frage, die wahrscheinlich unsere Zuhörerinnen da draußen sehr, sehr interessiert. Und zwar, was passiert denn momentan und aktuell in Iran? Könnt ihr das ein bisschen aus eurer Sicht sagen? Nochmal aus eurer Perspektive.
Vielleicht fangen wir damit an, überhaupt, wie alles angefangen hat im Iran und die Proteste ausgelöst sind. Am 13. September dieses Jahres wurde die junge Kurdin Jina Mahsa Amini von der sogenannten Sittenpolizei oder Moralpolizei, wie man auch in manchen Nachrichten gehört hat, wurde sie verhaftet, und weil sie angeblich ihre Kopftuch nicht richtig trug, dann wurde sie auch sehr stark verprügelt, dass sie im Krankenhaus gebracht wurde, und leider ist sie nach 3 Tagen gestorben. Und daraufhin hat die Polizei im Iran bzw. die Regierung nie akzeptiert eigentlich, dass was bei dieser Verhaftung Gewalt angewendet wurde. Und sie haben behauptet, dass Mahsa durch Herzinfarkt gestorben ist.
Hm. Ja, ja. Also ich denke mal, wenn man jemanden verprügelt, dann hat man auch einen Herzinfarkt, auf jeden Fall. Aber ich denke, wenn man jemanden verprügelt, kann er natürlich auch unter seinen Verletzungen erleiden. Ja, und das ist ja der Fall gewesen. Ich meine, wenn man jemanden verprügelt, der stirbt, das müssen ja schon harte Schläge gewesen sein für diese Frau.
Genau, also bei der Verhaftung gab es auch noch Augenzeuginnen, die auch danach berichtet haben, dass Mahsa viel Angst hatte von diesem Moment, was passiert ist, weil sie eigentlich das normale die normale Kleidung anhatte wie sonst immer. Und der Grund, dass sie überhaupt verhaftet wurde, ist tatsächlich nur, weil sie ihr Kopftuch nicht alle ihre Haare gedeckt haben. Und danach wissen wir alle ja, dass sie eigentlich ins Koma fiel und dann im Krankenhaus gestorben ist. Mhm. Auf jeden Fall
Darauf dann?
Genau, die Tod von Mahsa hat viele Proteste landesweit ausgelöst. Und diese Proteste sind ja zuerst nur gegen strenge Kleidevorschriften von der iranischen Regierung und auch von gegen den banalen Konzept von Sittenpolizei überhaupt und deren unmenschliche Verhalten ausgegangen, wo man dann auch die Videos gesehen hat von Frauen auf die Straßen, die ihre Kopftücher verbrannt haben, Frauen, die ihre Haare in Öffentlichkeit abschnitten, Frauen, die getanzt haben, zum ersten Mal vielleicht nach Jahren, so als ein Zeichen zu Protest und Demonstration.
Sehr mutig.
Das war sehr mutig. Also sie haben einiges riskiert. Das sieht vielleicht hier normal aus, wenn eine Frau auf die Straße einfach ein Kopftuch abnimmt. Aber dort bedeutet das halt komplett was anderes. Also man riskiert eigentlich Haft. Man weiß auch nicht, was im Haft genau passiert. Und genau, also die Regierung hat auch auf diese friedliche Proteste sehr stark reagiert. durch diese Repression, dann wurden auch die Proteste auch verbreitet. Und das nicht nur in große Städte, sondern auch landesweit, in sehr viele kleine Städte auch. Teilweise in Dörfer haben Menschen protestiert. Und dabei muss man ja auch sagen, das hat also die erste Repression mit Tränengas und Pfefferspray und Schlagen von Menschen auf die Straße, das hat einfach eine unterdrückte Wut in Menschen aufgewacht und Unzufriedenheit von viele verschiedene andere Unterdrückungen, die im Iran aktuell herrscht.
Also du hast gerade schon von Repressionen gesprochen, also Verhaftungen erstmal. Also das, was wir jetzt in unseren, sag ich mal, Mainstream-Medien gehört haben, da ging es um 1500 Menschen, die verhaftet wurden, so die gleich die ersten Wochen nach dem Tod von der Frau. Und was ist denn da genau passiert? Also wie sehen denn die Repressionen aus?
Also bei der Repression sprechen wir von einer sehr starken Gewalt, was eigentlich angewendet wird, sowohl direkt auf die Straße, vor Handykameras oder hinter den Handykameras. Und da betone ich auch auf Handykameras, weil wir schon seit letzten Protesten in 2019 oder auch in 2009 eigentlich keine unabhängige internationale Journalistin mehr im Land haben. Und es wird alles über Bürger und Bürgerinnen auf die Straße aufgenommen. Und dabei muss man auch noch sagen, also diese Handys und unsere Internetverbindung einfach ist super wichtig auf solche Protestmomente. Weil die Stadt weiß das genau, das ist der einzige Weg, wo alles dokumentiert werden kann. Und es ist halt immer dann begleitet von einer starken Internetdrosselung und aber auch teilweise totale Blockade, wie man es halt in 2019 erfahren hat. Und genau, also es fängt schon auf die Straße an mit direkte Schüsse auf Menschen. Das sieht man auch auf Bilder und Videos. Dann gibt's so Verhaftungen, die aber nicht nur die Person, die verhaftet wurde, in Risiko stellen, sondern auch die ganze Familie und Angehörige. Und es ist teilweise auch dann so ein Szenario von Kettenverhaftungen. Also die erste Person wieder auf die Straße verhaftet, dann wenn die Familie und Freunde dann auch versuchen, diesen Fall sozusagen zu verfolgen, dann werden sie auch unter Druck gesetzt. Da werden wir auch noch später im Detail vielleicht auch noch eingehen, wie das rechtlich eigentlich genau in Iran aussieht, weil da haben wir so ganz besondere rechtliche Lage.
Also interessant finde ich ja schon, da ist eine Demonstration. Ist das denn überhaupt erlaubt zu demonstrieren in Iran? Also wir reden auch vom friedlichen Protest, aber ist es denn nur normal?
Ja, in der Tat. Also laut Grundgesetz kann man demonstrieren, ist ja auch erlaubt, ist auch ein anerkanntes Recht. Was in der Tat passiert, ist, dass nein. Also die Erfahrung in den letzten 40 Jahren zeigt ganz klar und deutlich, dass jeder Protest, bisher hatten wir auch immer friedliche Proteste, weil iranische Menschen haben überhaupt gar keine Waffen oder Munitionen, nix. Das war ja auch immer friedlich. Also ich glaube nicht, auch wenn die es gehabt hätten, würden die es ja auch einsetzen. Irrelevant ist das. Alles wird blockiert und genau, es wird immer sehr harsch behandelt, jede Art von Protest.
Also wenn ich jetzt von diesen 1500 Menschen spreche, die so zumindest hier bei uns als Nachricht angekommen ist, stimmt das denn? Oder habt ihr tatsächlich andere Zahlen? Ich würde gerne wissen, ob das jetzt wirklich so, weil letztendlich gibt es ja keine Berichterstattung, es gibt keinen Journalismus. Das heißt, es gibt entweder nur von der iranischen Regierung irgendwie Berichte oder halt eben Menschen, wie du das vorhin genannt hast, die dann mit ihren Handys aufnehmen oder Bilder machen oder vielleicht sogar Interviews oder dergleichen. Und was kommt da an diesem Punkt?
Also zu den 1500 muss man sagen, dass die Zahl eigentlich in der letzten Zeit auch einfach rasant gestiegen ist. Aktuell wissen wir nicht genau, aber es sind mehrere Aktivistinnen, die im Land und im Ausland versuchen, die Namen zu dokumentieren, zu archivieren. Und das ist jetzt ungefähr bei 17.000. Das ist leider sehr schwer, solche Namen alles zu sammeln, weil viele Familien wollen auch schweigen, weil sie auch unter Druck gesetzt werden, nachdem die Angehörigen im Haft sitzen. Und die Staat verspricht, also die Polizei auch verspricht, wenn sie nichts sagen, wenn sie den Namen nicht veröffentlichen, dann werden sie freigelassen, was eigentlich eine Lüge ist. Und viele Anwältinnen versuchen auch, das zu sagen, dass eigentlich die Familien sollen die Angst überwinden und auch über Namen sprechen, aber immer noch die Investigative Journalism, die im Ausland stattfindet.
Die forschen das.
17.000. Das heißt, es haben sich 17.000 Familienangehörige oder Familien bereit erklärt, die Namen ihrer verhafteten Familienmitglieder zu nennen. Dann sind ja schon einige Familien sehr mutig, wenn hier nur 1500 ankommt in den sogenannten Mainstream-Medien, die wir hier so hören. Ist das so, dass wirklich die Familien mutig sind und sie jetzt sagen, nein, wir schweigen nicht, wir gehen jetzt raus und wir sagen? Oder wie seht ihr das? Wie empfindet ihr das? Oder wie kommt das jetzt bei euch an? Weil ihr lebt ja hier, ihr seid ja gar nicht in Iran. Ne?
Also tatsächlich, viele Familien riskieren das und sie sind genauso mutig, dass sie die Namen erwähnen. Und der Grund ist, dass man eigentlich in der letzten Zeit gesehen hat, wie die Repression nicht wenige, sondern täglich eigentlich auch noch heftiger wird. Also es sind einige menschenrechtliche Grenzen bereits überschritten in den letzten Wochen. Es wurden mehrere Kinder auf die Straße getortet, mehrere Frauen und Männer. Das auch nicht nur heimlich, also es ist halt auch tatsächlich tausende Videos schon vorhanden, die das genau zeigen, die Schussmomente auch noch zeigen. Also die Stadt schämt sich tatsächlich nicht, um irgendwas öffentlich zu tun. Und von daher sind viele Menschen eigentlich schon auf dem Punkt zu sagen, wir haben nichts mehr zu verlieren. Es wurde auch hier auch in Demonstrationen auch schon gesagt, die Menschen haben im Iran nichts mehr zu verlieren. Die einzige Seite, die eigentlich was zu verlieren hat, ist die Stadt und die Polizei.
Das ist jetzt schon auf einem ganz anderen Level, die Proteste. Also da geht's jetzt noch gar nicht um Verhaftung und Folter, sondern tatsächlich das, was auf der Straße vor Kameras, Handykameras stattfindet. Vielleicht nochmal, was passiert denn, wenn verhaftet jemand ist? Was passiert denn da genau und wie geht der Staat da weiterhin vor?
Genau, wie Mariam gesagt hat, wir haben die Berichte, die das sehr gut beweisen, dass zwischen 15.000 bis 16.000, 17.000 Personen in der Tat im Gefängnis sitzen, überall im Iran, nicht nur im Teheran, eigentlich in kleineren Städten. Und was mit denen passiert, wo die sind, gehe ich halt näher ein. Aber grundsätzlich, so eine Statistik haben wir leider. Und wir sagen immer wieder, und deren Leben ist für uns, steht bei uns im Fokus. Warum ist es so? Warum denken wir, dass deren Leben in Gefahr ist? Das würde ich gerne aus zwei unterschiedlichen Perspektiven betrachten und diskutieren. Also der eine Perspektiv ist der historische Perspektiv. Das iranische islamische Regime hat ein Verhaltenskonzept, hat eine bestimmte Verhaltensroutine, was sich auch in den letzten über 40 Jahren direkt nach der Revolution, erfolgreichen Revolution, islamischen Revolution vor 43 Jahren angefangen hat und bis heute fortgesetzt hat. Was ist diese Routine? Ist, dass man Leute festnimmt, dass man die Leute in Stille vergewaltigt, Gewalt ausübt, dass die Leute gar nicht, dass die Familien und Angehörige, Verwandte, Freunde von diesen Personen gar nicht wissen, wo diese Personen sind, in welchem Gefängnis sie sich befinden, ob die in Isolationshaft sind oder in normalen Haft sind. Das ist niemanden vor Wochen, manchmal auch vor Jahren unklar. Beispiele sind, ein sehr, sehr deutliches, krasses Beispiel ist natürlich, was im 1988 passiert ist. Da hat das Regime über 4000 Menschen festgenommen in sehr kurzer Zeit, während ein Sommer. Alle diese Leute wurden zu Todesstrafe verurteilt und in der Tat hingerichtet worden sind. 4000 Menschen, darunter mehrere Minderjährige, zwischen 13-Jährige bis 18-Jährige. Man weiß ja auch nicht, wo die begraben sind, wo die Familie haben bis heute gar keine Ahnung. Es hat sich natürlich im 90er Jahren bei der Attack an der Teheraner Universität wiederholt. Es hat sich ein paar Jahre später im 2009, wenn die Leute gefragt haben, wo ist mein eine Wahl, weil in der Tat haben Leute einen anderen Präsidenten ausgesucht in der Hoffnung, dass etwas sich verbessert vielleicht in dem Land, und die Wahlen wurden auch gefälscht. Seitdem sitzen viele Leute immer noch im Gefängnis. Wir wissen nicht, wo diese Leute sind. Und auch im November 2019 und einfach zahlreiche andere Beispiele von denen. Man wird halt auf der Straße, bei der Arbeit, also gerade über die Aktivisten, ganz spontan, ohne irgendwelche Vorladung festgenommen, sitzt man im Gefängnis, die Familie hat keine Ahnung, wo die Angehörige sich befindet, und bei den Protestierenden auf der Straße. Das ist erstmal der historische Aspekt, was für uns sehr wichtig ist, und wir denken, das ist sehr relevant, weil das Regime hat keinen Scheu, macht das ja auch nochmal. Vielleicht hat er auch bisher in Gefängnissen irgendjemanden umgebracht, das wissen wir natürlich jetzt momentan nicht, gehen wir aber davon aus. Und dafür haben wir begründete, starke Gründe. Der andere Aspekt ist natürlich der rechtliche Aspekt, was ich hier genauer eingehen möchte. Ist drei Themen bei dem rechtlichen Aspekt sind für mich persönlich und ich glaube auch für Mariam sehr wichtig. Wir sprechen einmal von ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren. Und als nächstes sprechen wir über die Inhalte der Gesetze, strafrechtliche Gesetze, die hier bei den politischen Aktivisten und Protestierenden relevant sind. Und als letztes sprechen wir über die Strafe, die halt diese Leute bedroht. Als erstes, was meinen wir über ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren, ist natürlich, dass man halt, wenn man auch eine Straftat begangen hat, abgesehen davon, was die Straftat ist, wenn eine Rechtsstaatlichkeit gibt, bekommt man eine Vorladung, man wird belehrt, was man gemacht hat, warum man festgenommen wird, man hat die Möglichkeit und Zugang zu den Anwälten. Alles gibt es in Bezug auf politischen Straftaten im Iran nicht. Iran hat ein Strafgesetz, hat eine Strafgesetzordnung, ähnlich wie allen anderen demokratischen Ländern. Aber in Bezug auf politische Straftaten, was ich auch später eingehe, was die sind, was wir meinen darunter, die werden nicht verwendet. Die werden einfach total ignoriert. Man hat keinen Zugang zum Anwalt. Das heißt, auch wenn man einen Anwalt hat, der Anwalt darf nicht normalerweise in den Akten des eigenen Mandanten reinschauen. Und wenn der Anwalt auch eigene Arbeit richtig machen würde, würde ja auch der Anwalt festgenommen. Das heißt, wir treten in einen Teufelkreis. Es gibt wenige Anwälte, die sich dafür stark machen. Und wenn auch machen, die werden auch festgenommen. Da haben wir auch ein Riesenproblem natürlich. Und die Verhandlungen sind total lustig. Und was meinen wir mit lustig? Dass sie halt weniger als 30 Minuten dauern. Und normalerweise, auf jeden Fall in Provinz Teheran, im Hauptstadt, wir kennen einen sehr berühmten Richter. Der Richter ist sogar mit Namen. Der ist zuständig für solche Fälle. Er trifft alle Entscheidungen, fällt alle Urteile. Man kann keine Berufungen machen, keine Revisionen machen.
Also immer der gleiche Richter?
Im Teheran auf jeden Fall immer der gleiche. Also es gibt wirklich eine Handvoll von Richtern, die das machen. Die sind berühmt, wir kennen die. Und deren Entscheidungen kann man nicht berufen. Man kann nicht später sagen, bei einem höheren Gericht, auf welcher Basis hast du diese Entscheidung getroffen. Das ist einmal zu dem absoluter Abwesenheit von gerichtlichem, ordnungsgemäßen Gerichtsverfahren. Als nächstes ist natürlich relevant für uns die Straftaten, was im Strafgesetzbuch sind. Und auf der Basis werden diese Leute festgenommen. Egal, ob die jahrelang politische Aktivisten sind oder ob die auf der Straße mit 18 Jahre alt festgenommen worden sind. Das ist erstmal irrelevant. Das kann die Lage kann sich verschlimmern, wenn die Leute auch jahrelang als politische Aktivisten aktiv waren und berühmt waren. Aber das ist irrelevant erstmal für deren Festnahme. Was sind diese Gesetze? Es gibt drei wesentliche Straftaten in diesem Zusammenhang. Einmal Störung der allgemeinen Staatssicherheit. Zweites ist Feindschaft mit Gott. Drittes ist Korruption auf der Erde. Zur Psychologie der Regierung. Was dahinter steht, ist es, damit man das ja besser nachvollziehen kann, müssen wir sagen und müssen wir wissen, dass das Regime sich und damit den Staatsoberhaupt Ali Khamenei als Vertreter des Gottes sieht und des Islams, Vertreter des Islams auf der gesamten Erde. Und das führt dazu, dass jeder Protest gegen Ali Khamenei als Feindschaft gegen Gott und gegen Islams angesehen wird und betrachtet wird und eine Grundlage wird für die Festnahme. Andererseits, Iran, also die Regierung in den letzten 40 Jahren, hat immer wieder versucht, dieses Szenario vorzuspielen, wir sind bedroht von Westen, von Israel, von den Staaten, von europäischen Ländern, alle bedrohen uns, alle wollen eingreifen in Grenzen in Irans. Und jeder Protest wird vorgeworfen, du bist Spy, du arbeitest für die ausländische Intelligenzdienste. Damit landen auch diese Leute unter dem Anwendungsbereich von Störung der allgemeinen Staatssicherheit. Ganz einfach. Und dadurch, dass wir sind in einem Teufelkreis, dadurch, dass sie keinen Zugang zu den richtigen Anwälten haben, wenigen Anwälte gibt, die halt sich bereitstellen, für sowas zu engagieren und die Akten überhaupt nicht reviewed werden können und alles, kann man das gar nicht ja beweisen oder in Frage stellen, warum sagt ihr das, unter welchem Beweis? Weil wir haben ja auch ganz viele Leute, die sagen, wir haben in Nachbarschaft Zeugen, die können sagen, ich war in dem Moment gar nicht da, ich habe das nicht gemacht, ich habe niemanden geschubst, ich habe niemanden geschossen, weil ich habe keine Waffe. Aber das alles spielt keine Rolle, es wird nicht ernst genommen, weil du hast gar keinen Zugang. Du kannst dich nicht innerhalb von wenigen Minuten vor Richter verteidigen. Und die sind formelle Gerichtsverhandlungen, die sind nicht ernst gemeint.
Das ist ziemlich absurd. Also am Ende ist es tatsächlich so, ist die Frage dann, das ist ja keine Verhandlung, das ist ja eigentlich eine...
Theater.
Ja, genau, ein Szenario, danke. Ja. Aber was werden da für Urteile gefällt?
Also die Urteile, die Strafe für diese alle drei Straftaten, was ich eben gerade gesagt habe, ist Todesstrafe. Todesstrafe, müssen wir da klar und deutlich sagen, vermutlich sind zwischen 15.000 bis 17.000 Leute im Gefängnis. Todesstrafe wurde bereits verurteilt für mindestens bestimmt 7 Personen, aber vermutlich 12 Personen. Aber potenziell und ganz theoretisch sind alle diese Leute unter Gefahr, zu Todesstrafe verurteilt zu werden. Das muss hier halt klar gemacht werden. Wir sagen nicht, dass alle diese Leute bereits verurteilt worden sind, aber Gefahr besteht. Und diese Todesstrafe oder die Vergewaltigungen, die jetzt gerade stattfinden im Gefängnissen, die sind als ein Abschreckungsmittel, Unterdrückungsmittel benutzt. Man macht das, man erzählt ja auch anderen. Viele von denen sitzen ja auch in Isolationshaft. Die sind immer noch wahrscheinlich vielleicht auch noch am Leben. Aber man geht bei den normalen Häftlingen, erzählt irgendwelche Quatsch, dass wir haben diese Person umgebracht. Wurde Todesstrafe wurde ja auch stattgefunden. Damit man Angst macht, ne? Damit die Leute zurücksetzen und einen Schritt nach hinten gehen. Oder dass man einfach mal falsche Nachrichten verbreitet durch Manipulation, dass die Leute Angst bekommen und mit den Protesten aufhören, was genau das Gegenteil auswirkt. Und Leute sind mutiger geworden, die kommen immer noch auf der Straße, trotz allen diesen Risiken.
Das ist allerdings sehr, sehr mutig. Deshalb, und jetzt spiele ich ein Lied tatsächlich von jemandem, der die letzten Wochen verhaftet wurde und auch so ein Urteil für ihn oder gegen ihn gesprochen wurde. Es handelt sich um Saman Yassin und er ist ein Rapper und kurdischer Abstammung aus dem, ich denke mal, nordwestlichen Teil Irans. Gut, dann würde ich sagen, eine kurze Pause für uns und bis gleich. Ja, ich sitze jetzt hier immer noch mit meinen Gästinnen aus Frankfurt und zwar mit Mine und Mariam. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu dem Thema Proteste in Iran mit mir sprechen. Wir haben gerade auch einen Song gehört und zwar hieß der Haji von Saman Yassin. Saman Yassin ist tatsächlich ein kurdisch abstammender Iraner, der hier seine Musik ins Land Iran verteilt hat. Er wurde verhaftet, er wurde tatsächlich zur Todesstrafe verurteilt. Ob sie jetzt letztendlich passiert ist, ist uns unbekannt. Das wissen wir nicht. Hier sitzt aber bei mir jetzt die Mina und die Mariam und ich würde tatsächlich euch fragen, kennt ihr denn weitere Verurteilte zur Todesstrafe? Können wir hier die Namen nennen? Also ich habe jetzt einen Namen hier genannt und woher habt ihr eure Informationen?
Vielleicht kann ich zuerst die Namen kurz vorlesen, weil wir kennen tatsächlich 10, so, also so
Das ist leider das Problem. Also wir sind nicht sicher, ob alle 12 Namen komplett raus sind. Aber das sind Aktivistinnen, die versucht haben, die Namen zu sammeln. Und 10 von denen kann ich auf jeden Fall mit Sicherheit lesen. Das sind Mohammad Robertlu, Mohan Sedarat Madani, Mohsen Rezazadeh Qaraqlu, Said Shirazi, Mohammad Proghani, Abulfazl Mehdi Hossein Hajilu, Manoucher Mehman Nawaz, Abbas Deris, Saman Saidi, das ist der Rapper, den wir gerade gehört haben, und Sohail Khoshdel.
Wie kommt ihr zu den Namen? Wieso hören wir diese Namen hier nicht in unseren Nachrichten? Würde mich interessieren. Ich meine, wir berichten hier in einem nicht kommerziellen Radio. Das ist hier das Radio X, das ist das Frankfurter Stadtradio.
Das ist in der Tat auch unsere Frage, warum die westlichen Medien das nicht so entsprechen oder wie es zu erwarten ist, reflektieren. Aber wie wir zu den Informationen kommen, also ja, wie Marian auch gesagt hat, Internet funktioniert momentan wirklich an manchen Stunden des Tages gar nicht oder ganz beschränkt und die Verbindungen sind sehr schlecht. Aber sobald die Menschen die Möglichkeit bekommen und irgendeine Verbindung haben, die schicken ja auch diese Videos raus, die auf Telegram oder anderen Social Medien findet man ja auch solche Videos, die Tweets, alles, was man halt als Info verbreitet. Die sind die Quellen, die wir haben. Unsere Journalisten sind wirklich das iranische Volk. Dem vertrauen wir auch, mussten wir auch machen in den letzten Jahren, weil wir haben kein unabhängiger Journalist kann im Iran arbeiten. Diejenigen, die unabhängig sind, die sitzen jetzt gerade in Haft und die sind vorgeworfen worden, für die amerikanische Intelligenzdienste und israelische Intelligenzdienste gearbeitet zu haben, was ja auch natürlich lächerlich und grundlos ist. Genau, das ist die Basis, wo wir die Infos bekommen. Und genau deswegen sind wir auch da, um das alles öffentlicher zu machen, Leute aufmerksam zu machen, was im Iran los ist. Bedauerlicherweise wird sie auch nicht so richtig hier reflektiert. Wissen wir ja nicht, warum. Aber wir dachten, wir benutzen die Möglichkeit, darüber hier zu sprechen.
Ja, darüber freue ich mich tatsächlich. Also ich habe jetzt natürlich auch immer wieder in irgendwelchen Social Medias mal geschaut, was ich finde. Es gibt schon ein paar Videos, wenn man sich dafür interessiert, findet man auch einiges. Ich habe jetzt letztens auch von der einen gehört, ach, hier in Deutschland, wir jammern jetzt so, es wird alles teurer, Inflation. Das ist in Iran schon seit Jahrzehnten irgendwie Standard. Die Leute wissen nicht, wie viel morgen das Brot kosten wird oder der Reis. Wir haben noch nicht so diese Relation, wie das in diesem Land passieren würde. Das heißt, wenn jetzt die Proteste nicht zurückgehen, welche neuen Strategien hat der iranische Staat jetzt wieder darauf gelegt? Und wisst ihr denn, welche neuen Strategien die Regierung jetzt auch anstrebt?
Also tatsächlich, das ist vielleicht nicht eine neue Strategie, aber darüber würden wir auch gerne sprechen, ist, dass sie seit Jahren eigentlich nutzen. Das ist halt uns vielleicht während dieser Proteste noch bewusster geworden, wie stark diese Strategie ausgeübt wird von der Regierung. Das ist die Propaganda und Versuch, Spaltung in den Bevölkerung zu setzen. Und das haben sie auch sehr stark tatsächlich in dem Bereich von ethnischen Minderheiten und der Unterdrückung von Minderheiten umgesetzt, so dass wir zum Beispiel, wir beide kommen aus relativ großen Städten im Iran und wir haben tatsächlich in alle Jahren, die wir dort gewohnt und gelebt haben, nicht mitbekommen, wie unter Druck die ethnischen Minderheiten in anderen Provinzen im Iran sind, darunter zum Beispiel Kurdistan, die gerade unter militärischer Angriffe ist, wo Menschen waffenlos trotzdem weiterkämpfen, oder in Baluchistan, wo wir vor ein paar Wochen auch ein Massaker hatten. An einem Tag wurden mehrere Menschen innerhalb einer Stunde eigentlich getötet auf die Straße. Und die Regierung hat aber versucht, eigentlich in all diesen Jahren die anderen Menschen zu sagen, ihr müsst Angst haben von anderen ethnischen Minderheiten, weil sie möchten sich von Iran trennen. Und wenn diese Trennung irgendwann stattfindet, dann seid ihr alle unter Gefahr, weil das Land ist dadurch halt mit weniger Macht und kleine und keine Ahnung, was die alles uns erzählt haben. Das stimmt alles gar nicht. Wir haben während dieser Proteste tatsächlich erlebt, nochmal durch diese Videos, die mit Handys aufgenommen wurden, wie diese Menschen sich gegenseitig unterstützt haben, wie solidarisch eigentlich die Proteste gerade stattfinden in verschiedenen Städten im Iran. Genau eigentlich zwischen diese ethnische Minderheiten, wie die Baluchis eigentlich die Menschen aus Kurdistan unterstützt haben oder die arabische Minderheiten im Iran, die anderen unterstützt haben. Das wurde eigentlich uns alle diese Jahre anders erzählt. Und es geht noch weiter. Es gibt noch Manipulation. Es gibt nicht nur Manipulation auf die Straße. Es gibt auch Manipulation, die aktuell läuft auf soziale Medien und auch staatliche Medien noch stärker.
Also Mariam hat über Propaganda geredet. Es gibt ja auch ein westlicher Propaganda, was die iranische Regierung jahrelang, keine Ahnung wie viel Geld investiert hat, dass diese Leute die Regierungsinteressen vertreten. Was meine ich damit? Dass man halt immer schön redet, dass man immer die Probleme klein macht, dass man sagt, ah ja, nur Hijab, nur Kopftuch ist das Problem. Die wollen kein Kopftuch. Aber in der Tat, Kopftuch gehört zu den iranischen Kultur. Man hat keine anderen Probleme. Auf der Straßen kann man ja auch, wenn keine Polizei oder Sittenpolizei sind, kann man Kopftuch nicht tragen. Keiner ist so streng. Guck mal, wie die Schauspieler sich anziehen. Ne? Das ist alles lokal. Das ist in der Tat nicht so schlimm. Man hat wirklich versucht, diese Propaganda zu verstärken und alles so schön zu reden. Das stimmt nicht. Kopftuch gehört nicht unbedingt zur iranischen Kultur, auch wenn es gehört. Man muss ja auch frei sein, für sich alleine eine Entscheidung zu treffen. Das Problem ist weder Kopftuch noch Islam und auch nicht nur die Wirtschaftskrise. Es geht um Menschenrechte, dass jeder für sich entscheiden kann. Wenn man möchte, kann man ja auch Kopftuch tragen. Wenn nicht, dann nicht. Oder es geht ja auch um Geld verdienen in eigentlichem und in Selbstbestimmung in allen Angelegenheiten. Genau, also das, ja, dass man halt wirklich eigene Rechte verwirklichen kann. Dass man sagt, ich möchte Teil des wirtschaftlichen Freiheit sein, Teil der Welt sein und nicht immer wieder für mich Feinde definieren und meine Zeit damit verlieren und verschwenden. Wer ist mein Feind? Ein hypothetischer Feind. Und Leute dadurch zu unterdrücken, damit die nicht weiter protestieren.
Was ich auch sehr interessant finde, ist ja eine riesengroße Arbeitslosigkeit in Iran. Ja. Mhm. Sowohl bei der Jugend, mhm, und zwar hochqualifizierte, studierte Akademikerinnen und Akademiker, die keine Arbeit finden. Ja. Mediziner, aus der Wirtschaft, die werden einfach ja dagelassen und am Ende arbeiten sie dann irgendwo und sind hochqualifiziert. Auch sehr interessant. Ja. Also wie viel kümmert sich der Staat eigentlich um die Menschen, die da drinnen leben, dass sie halt eben nach einem bestimmten oder im Allgemeinen einfach diese Jugend, die in Iran ist, auch sich um sie bemüht?
Es hat sich mit der Zeit im Iran so ein Spruch entwickelt und wir nennen das fliehende Köpfe. Und was bedeutet das? Ist, dass diejenigen, die Akademiker sind oder in den guten Universitäten oder mittelwertigen Universitäten studiert haben, die verlassen das Land, weil die haben ja keine Perspektive. Die haben absolut gar keine Hoffnung, weil wenn auch sehr gut bis in deinem Bereich, solange du keine Kontakte hast in der Regierung, da bekommst du ja auch keine gute Arbeit. Du wirst nicht gut bezahlt. Und da hast du wirklich keine Perspektive, verlässt du ja auch das Land. Mhm. Das ist einmal, zu bestimmten Gruppen ist das passiert, dass sie halt ausgewandert haben. Diejenigen, die auch geblieben sind, die haben Master, PhD vielleicht auch oder Bachelor und die arbeiten also am Taxi, die sind Taxifahrer, weil die halt, oder die arbeiten bei der Lieferung oder also total irrelevanten Arbeitsstellen, weil die nicht die Basis haben, für sich eine wirtschaftliche Sicherheit oder Nest aufbauen zu können.
Wie ist das denn mit euch? Wie ist es mit euren Familien? Was macht das gerade jetzt mit dir, Miriam? Mine, was macht das gerade, wenn ihr das hört? Und ich weiß, ich spüre gerade auch sehr große Emotionalität auch bei euch, wenn ihr hier darüber spricht, über eine Heimat, wenn ich das so sagen darf.
Also emotional für mich, das wird eigentlich nicht nur auf meine eigene Familie sich beziehen, sondern halt alles, was man mittlerweile mehr und mehr von Informationen gesammelt bekommt über all diese Jahre, was die Regierung bisher gemacht hat, welche kriminelle Missionen und Aktionen, die sie durchgeführt haben, die wir ja leider durch Propaganda und das halt ständige Verstecken von Wahrheit nicht mitbekommen haben. Also jetzt verstehen wir, wie viele von uns eigentlich alleine gekämpft haben all diese Jahre in Exil, auch im Iran, aber auch im Ausland. Also wie Mina auch schon erwähnt hat, zum Beispiel was in den 80er Jahren passiert ist, Tausende von Menschen wurden hingerichtet und viele im Land haben das nicht mitbekommen damals. Und wir wussten eigentlich nicht, wie diese Familien und die Angehörige von den politischen Gefangenen eigentlich damals gelitten haben. Das ist dann genauso weitergegangen, dann halt, wie ich auch dann vorhin erwähnt habe, mit den ethnischen Minderheiten, was wir alles nicht wussten, wie fehlerhaft die Infrastruktur in vielen Städten im Iran ist. Diejenigen, die halt in größere Städte gelebt haben, das haben sie alles nicht mitbekommen. Und halt durch die Normalisierung, was die Mina auch schon erwähnt hat, und halt dieses Schönsprechen über alles, also vielleicht wurde halt Teheran teilweise, auch nicht Teheran komplett, also manche Stadtteile im Teheran wurden halt weiterentwickelt, und dann hat man es groß präsentiert für die anderen, guck mal, was für ein entwickeltes Land wir haben, was wir alles für euch getan haben, und dann halt alles schön versteckt, was in halt Downtown, sage ich jetzt so, in Teheran zum Beispiel passiert, ist direkt ein paar Kilometer weiter, und dann halt auch noch die anderen Provinzen, wie sie halt unter Druck gesetzt wurden. Das ist vielleicht, was für uns aktuell sehr emotionell wird, weil man sich halt auch noch dabei mit so einem schlechten Gewissen, sage ich, konfrontieren muss. Man denkt, dass wir daran schuld sind, dass wir halt nicht versucht haben, die Informationen irgendwie zu bekommen, aber am Ende des Tages, wir sind leider auch eigentlich in diesem Bildungssystem aufgewachsen. Leider muss man auch sagen, es gab eine extreme Gehirnwäsche und Manipulation in unserem Bildungssystem.
Machen wir nochmal eine kurze Pause, damit unsere Zuhörerinnen auch hier die Möglichkeit haben, nochmal das Ganze zu verdauen. Ich spiele jetzt tatsächlich nochmal ein Lied von einem Künstler, der auch verhaftet worden sind. Es handelt sich um Tomai und seiner Band Afrasiab. Wir hören da einfach mal rein. Ist auch ein Song, ist auch ein
Bakhtiari. Die heißen Bakhtiari.
Ah, Bakhtiari. Okay. Genau. Abstammung. Gut, dann würde ich sagen, eine kurze Pause für uns und bis gleich. Über was singt der Künstler?
Ich habe einen Hinweis gemacht, wenn ich über die historischen Aspekte der jetzigen Lage gesprochen habe, über November 2019, da war ja auch ein ganzen Monat, wir hatten gar kein Internet, und währenddessen gab es ja auch sehr viele Proteste, natürlich ja auch wieder friedlich, und 1500 Menschen wurden getötet auf den Straßen, vor Augen ihren Familienmitglieder an mehreren Stellen. Der Song geht eigentlich darum, Humat wurde vor 5-6 Wochen, festgenommen. Mhm. Genau.
Also er hat jetzt noch kein Urteil tatsächlich, also zumindest wissen wir es nicht.
Wissen wir nicht und
haben wir noch keine Informationen, wie jetzt über Salman, den wir vorhin, Yasin, auch vorgestellt haben. Interessant finde ich das auch jetzt, dass du auch die Namen, die du vorgelesen hast, waren ja sehr oft auch viele Männer. Man spricht jetzt natürlich, ist es jetzt so eine Frauenbewegung, Jinjia, Asadi, also es geht ja um die Frauenbewegung natürlich, weil Mahsa ja umgebracht worden ist, aber es ist eigentlich die ganze Zeit in irgendeiner Form eine Unterdrückung der Menschen, die da sind. Es ist ein islamischer Staat. Wir haben am Anfang auch von unserer Bürgermeisterin gehört, die jetzt am 19. November auf der Demonstration auch einige Parolen rausgehauen hat. Da geht es natürlich schon um den muslimischen Staat, der im Iran herrscht. Wenn man sich überlegt, eigentlich denkt der Mensch, unabhängig welcher Konfession wir eigentlich auch angehören, dass die religiösen Absichten menschenfreundlich sind. Doch die weltweiten Erfahrungen, auch jetzt in den muslimischen Staaten, das ist ja das ganze Gegenteil, wenn die eigenen Menschen oder die eigenen Kinder, minderjährigen Kinder auf der Straße erschossen werden, das ist schon sehr makaber im 21. Jahrhundert, finde ich persönlich. Vielleicht kommen wir jetzt so ein bisschen was zum Persönlichen. Also ihr seid beide Frauen, kommt aus dem Iran. Erzählt doch mal ein bisschen was von eurem Leben in Iran als Frau. Also wie seid ihr aufgewachsen? Die Maßnahmen, die der Staat auch auf die Frau, oder der Druck, den die Frau erfahren darf in Iran, ihr selbst an eurem eigenen Leben und Körper erfahren durftet.
Ganz am Anfang der Proteste habe ich, damit fange ich mal an, weil ich fand es ja auch sehr schön, der Satz, habe ich eine Plakate gesehen von einer Frau im Ausland. Darauf stand, ich habe Iran verlassen, aber Iran hat mich nie verlassen. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Startpunkt, weil ich bin Teil der deutschen Gesellschaft und total glücklich in diesem Sinne. Aber das hat gar nicht damit zu tun, dass ich irgendwo anders auf die Welt gekommen bin und aufgewachsen bin unter ganz anderen sozialen, wirtschaftlichen, politischen Umständen. Und die sind irgendwo bei mir immer präsent. Und die kann ich ja natürlich nie vergessen. Und wenn in der Tat die ersten Momenten, wenn Mahsa festgenommen wurde und wir in den Nachrichten mitbekommen haben, dass es ihr nicht gut geht und sie liegt im Krankenhaus, habe ich natürlich an meinen 3 schlechten Erfahrungen mit der Sittenpolizei im Iran gedacht, weil ich wurde 3-mal festgenommen in der Tat und 2-mal davon wurde ich festgenommen mit meinen Brüdern und man hat ja auch uns vorgeworfen, dass wir halt Freund und Freundin sind, wir sind kein Geschwister, wir müssen beweisen, was unsere Beziehung miteinander ist. In der Tat musste mein Vater und damals war ich über 18 Jahre alt und mein Bruder einmal, also mit einem Bruder von mir über 30 und der andere 25. Aber als erwachsene Menschen hatten wir gar keine Bedeutung und Wert. Und unser Vater musste dann anrufen und sagen, die sind in der Tat beide meine Kinder. Genauso wie Mahsa sich begleitet hat, waren wir auch begleitet. Also ich war ganz normal, vielleicht ein bisschen von meinen Haaren hat sich gezeigt. Ansonsten alles ganz üblich. Und man denkt, das konnte ich sein in der Tat. Und weil das ist nicht so weit entfernt, irgendwo abgeschotteter Gesellschaft. Es passiert nur für die. Das ist die Wahrheit Irans. Wie Mariam auch gesagt hat, in der Schule, die Sachen, die wir mitbekommen haben, die gesamte Erzählung von der Geschichte, von der gegenwärtigen Geschichte Irans, das alles ist manipuliert, ist nicht ehrlich. Und Kinder, Schüler und Studenten an der Uni, die dürfen kein kritisches Denken haben, die dürfen Sachen nicht hinterfragen. Wenn die es machen, natürlich wird das nicht gut beantwortet. Das ist vielleicht als erstes, was man als Erfahrung von Iran erzählen kann. Trotz der Liebe, was wir alle für Iran haben, für unsere Familie und Bekannten und unsere Kultur haben, gibt es ja auch Seiten davon, die uns immer begleiten und natürlich sehr traurig sind.
Ja, das ist sehr betroffend, die Situation, die du gerade geschildert hast. Also man lebt mit großer Angst eigentlich nonstop, egal was ich sage, mit wem ich auf der Straße bin, mit wem ich spreche, wem vertraue ich nicht. Das sind schon großer Druck, oder?
Ja. Also es ist, das fängt auch sehr früh an, leider. Also wenn man dran denkt, das lernen wir eigentlich, dieses Spiel von Vertrauen oder Nichtvertrauen, das fängt eigentlich schon bei 6., 7. Lebensjahr. Und das, leider, das ist sehr traurig zu sagen, das lernt man eigentlich von eigenen Eltern, dass man lügen muss, wenn man in die Schule geht, dass man nicht jedem vertrauen darf, dass man nicht von zu Hause erzählen soll, je nachdem, wie religiös die Familie ist, je nachdem, wie traditionell deine Familie ist, dann lernst du eigentlich, wie weit auch du auch in der Schule erzählen darfst. Und das macht einen großen Unterschied, glaube ich, später, wie man halt mit Lugio umgeht, denke ich.
Das als Erwachsene.
Als Erwachsene und halt wie normalisiert das alles wird für uns irgendwann, dieses Doppelleben oder dreifache Leben parallel zu führen. Dann später lernt man, okay, ich darf feiern, aber auch niemanden sagen. Oder ist es ja okay, dass man feiert mit der Angst, dass Polizei irgendwann kommt oder mit der Angst, dass wir irgendwann verhaftet werden. Was eigentlich gar nicht normal ist, aber wir gewöhnen uns daran. Also viele haben sich halt zumindest dran gewöhnt und vielleicht die neue Generation hat das irgendwie, ich weiß nicht, durch Medien, Internet oder wie, aber sie sind halt anders und die werden nicht mehr mitmachen mit solchen Normalisierungen. Zum Glück.
Interessant. Also es gibt den Familiendruck, es gibt den gesellschaftlichen Druck, genau. Es gibt den religiösen Druck. Am Ende auch, wie du vorhin sehr schön beschrieben hast, den gesetzlichen Druck. Also man hat eigentlich gar keine Möglichkeit, sich vor dem Gesetz zu schützen oder überhaupt vor dem Gesetz sich zu sagen, ey, mir steht das zu, ich darf das, ich kann einen Protest oder auch in einer Demonstration teilnehmen. Das heißt, es gibt eigentlich nur Druck in diesem Land. Konntet ihr denn überhaupt diesen Druck auch jetzt in so einer westlichen Welt wie hier in Europa ablassen? Oder gibt es immer noch diesen Druck? Und wie geht ihr damit um? Uns prägt die Kindheit, uns alle. Und je nachdem, wo ich aufgewachsen bin und was ich erlebt habe in meiner Familie, prägt mich mein ganzes Leben. Das ist einfach so. Und habt ihr das immer noch? Was könnt ihr vielleicht noch 1-2 Sätze so als Abschluss dazu sagen?
Also ich denke, solange man Familie hat, dort im Iran. Man kann ja auch nicht sagen, nie kann man sagen, ich bin hier sicher, deswegen bin ich auch glücklich. Ich habe meine Arbeit, ich habe meine Zuhause. Glück ist ein Gefühl, was man in Gemeinsamkeit mit anderen erleben kann. Und solange es, egal wo auf der Welt, natürlich aber in deiner Heimat, wo du besser als überall in der Welt kennst und Erinnerungen hast und deine Kindheit dort stattgefunden hat sozusagen, solange dort solche schlimme Sachen passieren, kann man wirklich nicht so richtig glücklich sein. Und ich denke nicht, dass ich jetzt glücklich bin und werde, solange es wirklich solche brutale Momente in meinem Land gibt und ich immer wieder denken muss, mein Cousin und Cousin, nicht der Neffe meiner Familienmitglieder, die gehen immer noch da in die Schule, die arbeiten immer noch da, die wohnen da und die sind ja auch bedroht und nicht glücklich. Natürlich, das macht ja auch was mit mir aus.
Ich glaube, wenn man hier ist, dann lernt man eigentlich auch so für ein paar Momente irgendwie so verstreut auf die Jahren. Man erlebt es tatsächlich für Momente. Was heißt das eigentlich, entspannt irgendwas zu machen? Ich sage einfach irgendwas, weil tatsächlich jetzt sagen auch viele auf die Proteste, wir kämpfen für ein normales Leben. Also es ist wirklich, es geht teilweise um fundamentale Menschenrechte. Also so das Minimum möchten wir es erstmal haben. Und wenn man es hier lernt, ach, wie einfach das eigentlich manchmal sein kann, dann ist es eigentlich erst ein Moment, um mehr in die Tiefe daran zu denken und zu verstehen, was für ein Druck das war die ganze Jahre. Also du sagst zum Beispiel jetzt ganz einfach, das ist ja Druck jeden Tag, jeden Moment in diesem Land und es gibt Druck für alles. Das war uns nicht bewusst. Wir wussten nicht, dass wir ständig unter Druck sind. Das erfährt man erst später, wenn man eigentlich, sage ich so, Freiheit, also wir wollen jetzt nicht über philosophische Freiheit hier reden, einfach das alltägliche Freiheit, was hier gerade herrscht, das erfährt man später.
Ja. Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch etwas an Informationen haben möchten, wo findet man etwas, Plattformen oder Webseiten oder Vorträge auch hier in unserer Stadt?
Also es gibt tatsächlich mehrere Aktivisten und Aktivistinnen in Deutschland, die auf Deutsch berichten. Sie sind auf Twitter, Instagram und andere soziale Medien aktiv, aber ich würde vielleicht einen Namen auf jeden Fall erwähnen konkret. Das ist Daniela Sepehri oder Sepehri, wo sie halt alle anderen Aktivistinnen so per Namen gesammelt hat und da bekommt man auch weitere Infos zu Petitionen auch, was man unterschreiben konnte zur Unterstützung.
Ich glaube, ihr könntet mir noch einige Geschichten erzählen aus der Welt des Irans. Und ich bedanke mich aber ganz, ganz herzlich bei euch beiden, Mine und Mariam, dass ihr hier wart und so darüber gesprochen habt. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg hier in dieser Stadt.
Danke.
Ich bedanke mich bei euch da draußen, dass ihr zugehört habt. Und vorab, wir haben diese Sendung aufgenommen. Wie ihr wisst, wird die Sendung morgen Donnerstag wieder wiederholt von 14 bis 15 Uhr. Für alle, die es gerne verlinken würden, auf unserer politopiamagazin.de Webseite diese Sendung nachhören können. Ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg in eurer Tätigkeit.
Vielen Dank.
Bis dahin, vielen Dank und viel Spaß euch mit dem Song auf Layla. Ciao.